Herzliches Willkommen auch von mir zur Jugendmissionskonferenz heute am 9. Januar 2022. Jahrelang musstet ihr früh raus, musstet bei zum Teil Glatteis das Auto checken, die Scheiben frei kratzen. Einige der Jumiko-Besucher sind morgens früh um 4 im Ruhrgebiet in den Reisebus gestiegen, damit sie dann rechtzeitig zur ersten Einheit da waren. Ich habe echt krasse Leute kennengelernt. Und heute könnt ihr es ruhig angehen lassen. Ich sehe die Oja-Mädels ganz gechillt da auf dem Sofa. Das Wohnzimmer in Dresden auch ganz entspannt. Also ihr könnt ganz gechillt auf dem Sofa sitzen, aber ich werde alles dafür tun, damit das nicht so bleibt. Weil das nämlich nicht nur wegen Corona und ganz bestimmt nicht nur in 2022 schon immer so ein Problem der Christenheit war, dass viel gechillt wurde, dass man wenig Möglichkeiten gecheckt hat, dass man seine kostbare Lebenszeit ein Stück auch verplempert hat, während man sich selbst darüber gefreut hat, im Himmel und gerettet zu sein. Dass man es ruhig angehen ließ und die anderen möglichst auch noch bremste, die mit dem Feuer des Evangeliums hinaus in die Dunkelheit gehen wollten, um andere Menschen zu retten. Ich habe hier so einen Flyer mit vom Missionswerk Bruderhand. Ich werde dann den Mann noch ein bisschen vorstellen, William Booth, wen kümmert's? Wo er einfach drüber schreibt, es war schon zu seiner Zeit im 19. Jahrhundert den Leuten eigentlich wurscht, dass Leute verloren gehen. Es gibt schon immer so eine Art Sofa-Christentum, wo man sich quasi mit Cola-Dose und Chipstüte hinhockt, die Welt betrachtet, auch gerne mal zuschaut, wie sich die anderen auf dem Missionsfeld oder in der Gemeinde abstrampeln, aber aus seinem eigenen Bermuda-Dreieck aus Apathie, Bequemlichkeit und Chill-Out eigentlich nie so richtig herauskommt. Und weil das nie anders war, finden wir bereits in der Bibel Texte, die sich genau mit diesen Fragen beschäftigen. Wie kannst du dein Leben verbringen, wenn dein Umfeld deinen Glauben in Frage stellt? Wie kannst du dich selber losreißen von einer bequemen, auch christlichen Gesellschaft, die zwar einerseits gerne die Rettung durch das Blut Jesu Christi für sich in Anspruch nimmt, aber keinen Schlag dafür tut, dass andere davon erfahren? Und wie gehst du mit denen um, die dich für deinen Glauben angreifen, die deinen Glauben hinterfragen oder ihn schlicht und ergreifend für Schwachsinn halten? Denn das gab es auch von Anfang an. Leute, die diesen ganzen Glauben an Jesus Christus schlicht und ergreifend für lächerlich hielten. Einer, der dagegen etwas unternehmen und die Christen zurüsten wollte, war Simon Petrus. Einer der ersten Jünger, der Mann, von dem Jesus Christus sagte, er wolle auf diesem Fels seine Gemeinde bauen. Ein Fischer, der zum Menschenfischer wurde und zum Briefeschreiber. Und aus einem dieser Briefe möchte ich heute unseren Text nehmen. Wer übrigens mehr über die Petrusbriefe mal im gesamten Zusammenhang lernen möchte, der kann auf YouTube mal nach Frogwords, also Froschworte, Frogwords suchen. Dort findet ihr Jürgen Fischer. Das ist auch ein Menschenfischer, der sogar Fischer heißt und in Berlin frische Fische fischt und eine ganz tolle Gemeindearbeit macht. Petrus schrieb diesen zweiten Petrusbrief, weil es in der jungen Gemeinde Gefahren gab. Im ersten Kapitel versucht er nochmal als Augenzeuge von den Erlebnissen zu berichten, die er selbst mit Jesus hatte. Er will daran erinnern, dass in Christus alles, aber auch wirklich alles zu finden ist, was man im Leben brauchen könnte. Und das ist ihm extrem wichtig. Er begründet es auch. Er weiß nämlich, dass er bald sterben wird. Er hat es also als alter Mann geschrieben. Und im zweiten Kapitel spricht er dann von den konkreten Gefahren, wenn geistliche Lehrer und Leiter der Gemeinde anfangen, nachlässig zu werden, in Sünde zu fallen, irdische Schwelgereien, sexuelle Ausschweifungen auszuleben und darüber vergessen, dass Gott alles sieht. Recording is in progress. Petrus wird deutlich und warnend über diese Brunnen ohne Wasser und Wolken ohne Regen. Er wählt ziemlich deftige Worte in seinem Text, redet von kotzenden Hunden und dreckigen Schweinen, könnt ihr mal nachlesen. Aber was mich eigentlich noch mehr beeindruckt hat in der Vorbereitung, als einfacher Fischer, ohne große Bildung, zitiert er die Bibel, hält die Sintflut-Geschichte für genauso wahr wie jene von Sodom und Gomorra. Er berichtet von Dingen, für die man sich heute wahrscheinlich im Rallye-Unterricht schon mal beim Lehrer entschuldigen muss, wenn man sagt, dass man sie glaubt. Aber dieser Mann, auf den Gott seine ganze Gemeinde bauen will, der setzt das einfach mal als Tatsache voraus. Und das ist meine erste Zwischenfrage an dich. Wie steht's um deine Bibeltreue, wenn es Stress gibt in Diskussionen? Hast du den Mut, mit Bibelworten, mit der Kraft des Wortes Gottes, auch mal was zur Diskussion beizutragen? Und wie steht es um deine Bibelkenntnis, wenn du nach Details gefragt hast, die mal über Weihnachten, Ostern und Pfingsten hinausgehen? In der FAZ, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, gab es kurz vor Weihnachten einen Artikel, dass Weihnachten 2021 vermutlich das letzte Weihnachtsfest in Deutschland ist, wo es eine christliche Bevölkerungsmehrheit gibt. Wobei christliche Bevölkerungsmehrheit dann auch nur bedeutet, dass das Kirchensteuerzahler sind, die ihren Körper zur Taufe, zur Hochzeit oder zur Beerdigung in ein kirchliches Gebäude bewegen oder eben bewegt werden von anderen Leuten. In so einem Land gibt es immer mehr Menschen, die überhaupt nichts wissen über das, woran du glaubst. Und deshalb wäre es echt gut, wenn du da Auskunft geben könntest in deinen eigenen Worten, aus deinem eigenen Leben und aus deiner Bibel. Die Bibel sagt, wir finden das, Petrus schreibt es in seinem zweiten Petrusbrief im ersten Kapitel, Vers 19, umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet. Und in Kolosser 3, Vers 16 schreibt Paulus, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Also Wohnzimmer Dresden, oh ja, Mädels leben auch in der Wohngemeinschaft, habt eine Wohngemeinschaft mit dem Wort Gottes. Hast du die Bibel schon mal ganz durchgelesen, mal einen Bibelleseplan gemacht? Wir haben bei uns einen jungen Mann aus dem Iran, der zum Glauben gekommen ist. Der hat zum Silvesterabend seine erste Predigt gehalten. Der ist 4 Jahre Christ, macht so Stand-up-Predigten bei uns in der Fußgängerzone in Stuttgart. Und er hat gesagt, er hat bis auf 2 Bücher jetzt die Bibel durch. Und das ist schon meine Frage. Ich lerne andere Christen kennen, die haben noch nie die ganze Bibel gelesen. Und hier ist jemand, der vor 4 Jahren noch Moslem war und nach erst Christ geworden ist und hat fast die ganze Bibel durchgelesen. Und deshalb, das Jahr ist noch jung und vielleicht ist 2022 das Jahr, in dem du Gott von einer völlig neuen Seite kennenlernst, weil du endlich mal jede Seite deiner Bibel aufschlägst und liest und von Gott angerührt wirst. Nach dieser einen Gefahr von innen durch Lehrer, die die Gemeinde völlig durcheinander bringen, kommt Petrus zu einer weiteren Gefahr, nämlich der von außen. Und Petrus beginnt dieses dritte Kapitel seines Briefes mit einem Hinweis darauf, wie wichtig ihm dieser Brief ist. Und ich möchte diese Einleitung direkt aus der Bibel vorlesen. Das ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, ihr Lieben. In beiden erwecke ich euren lauteren Sinn und erinnere euch, dass ihr gedenkt an die Worte, die zuvor gesagt sind von den heiligen Propheten und an das Gebot des Herrn und Heilands, das verkündet ist durch die Apostel. Und hier kann man wieder gut erkennen, wie bibeltreu Petrus ist. Er spricht von den Worten der heiligen Propheten genauso wie von den Geboten des Herrn Jesus, die die Apostel verkündigen, vor allem also die anderen Jünger und auch der Apostel Paulus. Und das ist wichtig, dass wir uns diese Bibeltreue vor Augen halten. Auch das vielleicht noch, ist das alles richtig übertragen? Es gibt einen Papyrus 72, der ist aus dem 3. Jahrhundert nach Christus und dort sind der erste und der zweite Petrusbrief schon das erste Mal originalgetreu abgeschrieben. Also ein ganz altes, völlig korrekt überliefertes Dokument. Und jetzt schreibt der Petrus eine Warnung in diese Gefahr von außen. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt denn die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt ja alles, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Und das war dieser Angriff von außen, die Frage nach der Wiederkehr Christi. Wann kommt er denn, auf den ihr wartet? Wo bleibt er denn, euer Jesus, der wiederkommen soll als Weltenrichter? Solange wir leben, bleibt hier alles gleich, Freunde. Mal scheint die Sonne, mal regnet es und es wird immer so weitergehen und ihr könnt einfach aufhören, auf jemanden zu warten, der sowieso nie kommen wird. Ihr wartet umsonst. Vielleicht hat auch mancher über die Gemeinden in Kleinasien ein Spottlied gesungen. Im bayerischen Kinderlied heißt es so schön: Heut kommt der Hans zu mir, freut sich die Lies. Ob er aber über Oberammergau oder aber über Unterammergau oder aber überhaupt nicht kommt, ist nicht gewiss. Und so hat man vielleicht auch die Christen verspottet und hat es gar nicht gewiss, dass dieser Gott wiederkommt. Und Petrus weiß auch ganz genau, warum die Leute so spottend waren über die Wiederkehr Christi, warum sie über das Weltengericht und über die Sinnlosigkeit des Wartens so sich lustig gemacht haben, weil sie davon nichts wissen wollten. Ich lese den fünften Vers. Denn sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, durch Gottes Wort. Dadurch wurde damals die Welt in der Sintflut vernichtet. Man will nichts davon wissen, dass Gottes Gericht real war, real ist und real sein wird. Und in all diesen Zweifel hinein, in diesen von fremden Spöttern gestreuten Zweifel und vielleicht auch in den Selbstzweifel, den manche Christen in den Gemeinden in Kleinasien genauso hatten, wie du ihn vielleicht auch heute hast, wann soll das denn sein? Wann kommt er denn wieder? Jetzt warten wir schon 2000 Jahre. Ob das überhaupt alles stimmen kann mit diesem Gericht Gottes, mit der Wiederkehr Christi und all dem, was wir in der Offenbarung des Johannes lesen, wenn du sie denn mal liest, lies sie bitte mal wieder. 20. Kapitel, der Feuersee ist nicht nur ein Gewässer im westlichen Stadtteil von Stuttgart. Der Feuersee hat noch eine ganz andere Bedeutung, eine total ernste. In all diese Zweifel hinein schreibt Petrus unseren heutigen Predigttext. Ich lese Gottes Wort aus 2. Petrus, 3. Kapitel ab Vers 7. So werden auch jetzt Himmel und Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Eins sei euch aber nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großen Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze zerschmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommen Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, wenn die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und ich habe aus diesem Text drei Botschaften herausgenommen und die möchte ich heute mit euch teilen. Gott hat einen Plan und Gott hat Zeit. Gott plant ein Gericht. Und Gott plant mit seiner Gemeinde und mit dir. Erster Fakt, Gott hat einen Plan und der ist relativ langfristig. Und dieses relativ, das muss ich am Anfang kurz erklären. Meine Frau Anke, die reitet gerne und hat hier in Stuttgart eine Reitbeteiligung. Ist für uns ein kleines Wunder, dass das so geklappt hat. Da kann ich jetzt nicht mehr erzählen. Ich kann euch nur ermutigen, auf Gott zu vertrauen. Wenn ihr euch für ihn einsetzt, dann geschehen auch manchmal Wunder bei ganz privaten Wünschen. Also, bei dieser Reitbeteiligung gibt es die Haflingerstute Gina. Und die Gina, die ist jetzt 20 Jahre alt. Vielleicht sind einige von euch gerade 20, stehen mitten in der Lehre oder haben nach dem Abi ein Bachelor angefangen und das ganze Leben liegt noch vor euch. Gina als Pferd ist allerdings in den Augen von einem Tierarzt schon ein altes Pferd, weil die Lebenszeit von Pferden anders gerechnet wird und weil sie eben eine viel geringere Lebenserwartung haben als wir Menschen. 20 Jahre sind relativ. Meine Frau korrigiert mich gerade, er meint Jamila, genau. Also das andere Pferd ist so alt. Die Lebenserwartung von Gott ist ewig, weil er ewig regiert, immer da war und immer sein wird. Und zu dieser Ewigkeit verhalten sich die 20 Jahre auch von euch nochmal anders. Auch die 20 Jahre von der Jamila. Wenn Gott also etwas plant, kann es durchaus sein, dass es sehr viel länger dauert, als wir denken können. Vieles, von dem die Bibel berichtet, erstreckt sich über hunderte von Jahren. Egal, ob es um das Geschenk Gottes an Abraham, das verheißene Land, die Zeit der Gefangenschaft des Volkes Israel in Ägypten oder die Ankunft des Messias geht, hunderte von Jahren verstreichen. Und warum das so ist? Petrus fängt das ganz schlicht auf. Einerseits hat Gott die Fähigkeit, Milliarden Menschen Tag für Tag gleichzeitig zu beobachten und genau wahrzunehmen, was du an einem beliebigen Schultag, Studientag, Arbeitstag machst. Recording is in progress. Und andererseits hat Gott Zeit, sehr, sehr viel Zeit und Gott hat viel Geduld. Ich lese weiter im 7. Vers. So werden auch jetzt Himmel und Erde durch dasselbe Wort, es ist also dieses Schöpfungswort, mit dem einst die Erde geschaffen wurde, durch dasselbe Wort aufgespart. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Gott kann warten und er tut es aus einem guten Grund, weil seine Zeit noch nicht gekommen ist. Vielleicht denkst du, es wäre gut, wenn Gott eingreifen würde in die Ungerechtigkeit dieser Welt. All das, was zwischen 33 und 45 durch die Nazis angerichtet wurde, in die Brutalität eines Stalins oder eines Mao Zedong in China, in die Christenverfolgung in Nordkorea oder in den Hunger des Sudan. Oder vielleicht auch ganz persönlich in die Ungerechtigkeit, die bei dir in der Schule, in der Uni, im Betrieb, in der Clique oder sogar in deiner Familie herrscht. Dass du an einem bestimmten Punkt denkst, eigentlich wäre es gut, wenn Gott jetzt den Stecker ziehen würde und Schluss wäre. Aber Gott greift nicht ein, weil das Maß noch nicht voll ist. Doch Gott misst. Jede Sekunde, jeden Tag, jedes Jahr wird von Gott gemessen, wahrgenommen, gespeichert. Nichts wird vergessen. Recording is in progress. Und Gott hat einen guten Grund dafür. Denn Gott plant ein Gericht. Und es ist mir völlig bewusst, dass das, was ich jetzt sage, manchen ein Stück sauer aufstoßen wird. Ich predige gelegentlich über ewige Verdammnis, über Hölle und das Gericht Gottes, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir, wenn wir nach biblischem Auftrag aus der Apostelgeschichte, Vers 20, 27, wie Paulus den ganzen Ratschluss Gottes predigen sollen, um diese schwierigen Themen keine Kurve aus Feigheit machen dürfen. Die Lehre von Hölle und ewiger Verdammnis gehört zu einer wahrhaftigen Evangeliumsverkündigung mit dazu. Im apostolischen Glaubensbekenntnis heißt es über unseren Herrn Jesus, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ja, es wird ein Gericht geben und dieses Gericht wird Folgen haben im Himmel und auch in der Hölle. Und doch habe ich erlebt, wie nach Gottesdiensten, nach Jugendstunden oder auch schon mal nach Jumiko-Predigten Menschen auf mich zugekommen sind und mir den Vorwurf gemacht haben, dass ich überhaupt nichts verstanden hätte von der Gnade Gottes, dass ich jungen Leuten unnötig Angst machen würde, dass jungen Christen die Freude an der Nachfolge vergehen würde, wenn ich sie sinnlos unter Druck setze, Mission zu machen, dass ich eine ärmliche Hoffnung hätte, wenn ich glaube, dass Gott nicht am Ende doch alle Menschen mit sich versöhnen wird. All das natürlich neben den Leuten, die mir sagen, dass sie nie geglaubt hätten, dass jemand mit akademischer Bildung im 21. Jahrhundert noch die Bibel für wirklich wahr halten könnte. Die Bibel sei doch nur eine Erzählung. Die Hölle ein Narrativ, wie man das so schön sagt. Und so etwas wie ewige Verdammnis könne es gar nicht geben. Das alles habe ich schon so oft zu hören bekommen und ehrlich gesagt macht es mir wenig aus. Denn ich befinde mich in bester Gesellschaft. Diese Kritik gab es schon immer. Vielleicht kennt ihr die Heilsarmee, eine Missionsorganisation, die wurde 1865 in England gegründet und dann 1886 hier in Stuttgart. Suppe, Seife, Seelenheil, Soup, Soap, Salvation, das war der Slogan der Arbeit. Und die haben immer versucht, gut gemachte soziale Arbeit mit einer klaren evangelistischen Botschaft zu verknüpfen. Und das war natürlich auch umkämpft. Und schon der Gründer dieser Heilsarmee, dieser William Booth, der eben auch diesen fantastischen Flyer geschrieben hat, den könnt ihr beim Missionswerk Bruderhand bestellen. Lest den euch durch. Ich finde es auch spannend. Der hat es vor Hunderten von Jahren geschrieben und dann wurde der nochmal überarbeitet von Keith Green. Und vielleicht habt ihr euch mal mit dem Namen Keith Green oder der Geschichte von dem Mann auseinandergesetzt. Auch ein Mann, der für Gott und fürs Evangelium gebrannt hat. Dieser William Booth auf jeden Fall, der Gründer der Heilsarmee, der hat um 1900 Folgendes geschrieben. Ich bin überzeugt, dass die größten Gefahren, die dem kommenden Jahrhundert bevorstehen, folgende sind: Eine Religion ohne den Heiligen Geist, eine Christenheit ohne Christus, eine Vergebung ohne Buße, eine Erlösung ohne Wiedergeburt, eine Politik ohne Gott und ein Himmel ohne Hölle. Und wenn man ehrlich ist und die Welt 22 Jahre nach Ende dieses kommenden Jahrhunderts betrachtet, wird man zugeben müssen, dass William Booth recht hatte. Viele dieser Gefahren sind eingetreten und leider wird wahrscheinlich auch bei uns hier in Deutschland in den meisten Kirchen und Gemeinden ein verkürztes Evangelium gepredigt, in dem viel vom Himmel geredet wird und die Hölle verschwiegen wird. Wer das predigt, macht sich schuldig und wer das duldet, übrigens auch. Petrus jedenfalls will Klartext reden. Und er spricht im Vers 7 klar über Gericht und Bestrafung. So werden auch jetzt Himmel und Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Es geht um Gericht und Verdammnis für gottlose Menschen. Und Petrus formuliert das nicht mit Häme im Sinne eines, dann werdet ihr schon sehen, was ihr davon habt. Petrus, dieser Mann, der als Jünger so viel falsch gemacht hat, der so oft daneben lag, der den Mund so vollgenommen hatte und letztlich doch Jesus Christus an einem Lagerfeuer noch vor einer Magd mit Flüchen verleugnet hat, dieser Petrus weiß, wie unverdient die Gnade ist, aus aller Sündhaftigkeit und allem Shortcoming gerettet zu werden. Da bleibt kein Raum für Besserwissertum, für Häme oder Gehässigkeit. Petrus war noch einmal an einem Lagerfeuer. Auch da wurde er dreimal gefragt, ob er Jesus kennt. Mehr noch, er wurde sogar gefragt, ob er Jesus liebt. Vom auferstandenen Jesus selbst, dreimal. Und er antwortete ganz demütig. Und er bekam zwei Aufträge. Weide meine Schafe und folge mir nach. Und vielleicht ist es auch für dich dran, in einer ganz persönlichen Begegnung mit Jesus Christus nochmal neu zu bekennen, wie sehr du den Herrn liebst, und dann zuzuhören, ob er dir Aufträge gibt. Weil Petrus so beauftragt ist, weil er ein Jesus-Nachfolger wurde und die Schafe der Herde weiden und beschützen musste, kann er das Wort von der Hölle eben andererseits auch nicht wegschweigen, nicht weglassen, nicht irgendwie freundlich überlackieren. Gericht und Verdammnis gehören zur Evangeliumsbotschaft dazu. Und das ist unsere Aufgabe, genauso wie damals bei Petrus, Menschen davor zu warnen. Wer gottlos leben möchte, und Gott gibt uns die Freiheit dazu, wer gottlos leben möchte und Gott loshaben möchte, der wird in der Hölle merken, was ohne Gott los ist. Denn dort ist der Teufel los. Und es wäre ein verplempertes Leben, wenn man selbst trotz aller eigenen Schuldhaftigkeit in Gedanken, Worten und Werken, aller Großmäuligkeit, vergeblicher Bekenntnisse und allen feigenden Verleugnens letztlich doch von der Gnade Gottes gefunden wurde und sich auf den Himmel freuen würde und dann selbst die Schuldhaftigkeit anderer Menschen nicht anspricht, kleinlaut das Gericht Gottes verschweigt und verleugnet, dass zur Rettung aus Gottes Gnade neben ihm immer auch Schuldbekenntnis und Buße dazugehören. Gott hat einen Plan und die Frage ist, ob du Gottes Plan in deinem Lebensplan berücksichtigst. Ob für dich in deinem Lebensplan das Gericht Gottes eine Art Planungsgrundlage ist. Zuallererst freilich, wenn es um dich selbst und deine Seele geht. Hast du Gottes Gericht auf deinem Zettel? Und hast du den Zettel deiner Sünden, den Schuldschein deiner Schuldhaftigkeit, deiner Sünde ans Kreuz gegeben? Kannst du für dich das bejahen, was der Apostel Paulus im Kolosserbrief schreibt? Die Bibel sagt in Kolosser 2, Vers 13, und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und er hat ihn festgehalten und ans Kreuz geheftet. Weißt du das sicher, dass dein Schuldschein wirklich weg ist, ans Kreuz genagelt, durch Jesus Christus weggenommen? Und wenn du das nicht weißt, dann warte bitte nicht bis morgen und mach das heute noch fest. Denn nicht erst in Corona-Zeiten wissen wir, was morgen ist. Wir wissen es nicht, wie lange wir noch am Leben, wie lange wir noch bei Bewusstsein oder bei Troste sind. Ganz ehrlich, ich habe manchmal den Eindruck, dass selbst in christlichen Kreisen sich mehr Gedanken über Übersterblichkeit gemacht wird, als über Sterblichkeit. Und diese tödliche Realität des Lebens hat auch nichts mit Corona zu tun, dass wir irgendwann sowieso sterben müssen. Wo gehen Menschen dann hin? Und wenn du bereits gerettet bist, wenn du bereits als Christ lebst, wenn du bereits die ersten Schritte in der Nachfolge mit Jesus Christus gegangen bist, dann hat diese Planungsgrundlage vom Gericht Gottes noch eine zweite Auswirkung auf dein Leben. Nämlich die Frage, wie du dein Leben leben willst, um Menschen vor diesem Gericht Gottes zu warnen, dem du selbst entkommen bist. Und das darf dir eben nicht egal sein. Das kann dir eigentlich auch nicht egal sein, wenn du einmal verstanden hast, was die Erlösung für dich eigentlich bewirkt. Wie gesagt, einmal Offenbarung 20 lesen. William Booth wurde mal gefragt, was er sich wünschen würde für seine Mitarbeiter bei der Heilsarmee. Und er sagte, wenn ich mir von Gott ein was wünschen könnte, würde ich darum bitten, dass meine Mitarbeiter mal für einige Augenblicke einen Blick in die Hölle bekommen, wie es dort zugeht, um noch mehr dafür zu brennen, Menschen vor der Hölle zu retten. Gott hat einen Plan mit seinem Gericht und er hat auch einen Plan mit seiner Gemeinde und mit dir persönlich. Und darum soll es jetzt im dritten Abschnitt gehen. Ich möchte noch einmal kurz aus unserem Text lesen. Ab Vers 9 sagt die Bibel, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb, dann werden die Himmel zergehen mit großen Krachen, die Elemente aber werden von Hitze zerschmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Gott plant seine Gemeinde bei der Rettungsaktion ein. Und deshalb ist sein Plan auch so langfristig. Und ich habe manche Bibelkommentare gelesen, manche Predigten gehört über diese Bibelstelle. Und da wird es oft so dargestellt, wie wenn diese Verzögerung Gottes dafür da sei, damit Menschen in der Gemeinde sich noch bekehren könnten, dass auch die Leute rechtzeitig umkehren könnten, von denen in den ersten beiden Kapiteln geschrieben wird. Ich lese das aber ein bisschen anders, wenn ich den Wechsel der Anrede betrachte, die auch im Urtext so ist. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren gehe. Gott weiß schon, wie seine Gemeinde im Allgemeinen drauf ist. Damals zu Petrus Zeiten in Kleinasien genauso wie 2022 in Deutschland. Mission ist nichts für mich. Hey, das sollen andere machen. Aber der Herr hat Geduld mit euch, mit uns, in all unserem Egoismus, der nur an die eigene Rettung denkt, in allem Zweifel, ob es denn wirklich so schlimm werden wird, in all unserer Bibelunkenntnis, die uns in falscher Sicherheit wiegt. In aller Verführung zur Bequemlichkeit, zu Hause auf dem Sofa zu bleiben, anstatt hinaus an die Hecken und Zäune bis an die Enden der Welt zu gehen, um dort Jünger zu machen. Gott weiß, wie verpeilt und verpennt und verplant seine Gemeinde manchmal ist. Und trotzdem überträgt er die Rettung der Menschen nicht den Engeln als gehorsamen Geistern, sondern seiner menschlichen Gemeinde auf der Erde, Generation für Generation, Jahrhundert für Jahrhundert, Jahrzehnt für Jahrzehnt, Jahr für Jahr, Monat für Monat, Woche für Woche, Tag für Tag. Diese menschliche Gemeinde ist gehorsam und tut, was Gott sagt, oder eben nicht. Und du gehörst zu dieser Gemeinde und kannst dich heute entscheiden, willst du Gott gehorsam sein in diesem Missionsauftrag oder eben nicht. Was planst du mit deinem Leben? Was peilst du an? Was sind deine Orientierungspunkte? Was sind deine Planungsgrundlagen? Kurz gefragt, was hast du auf deiner persönlichen Bucketlist? Was und wie willst du gelebt? Was willst du erlebt? Was willst du erreicht haben, bevor du stirbst? Ich hatte das vorhin schon kurz erwähnt. Petrus steht kurz vor dem Ende seines Lebens. Im ersten Kapitel, im 14. Vers, drückt er das ganz drastisch aus. Bald wird die Zelthülle meines Körpers hier auf Erden abgerissen. Das Camping auf der Erde ist zu Ende. Es geht zum endgültigen Bestimmungsort in die Wohnungen Gottes. Das hier war ein relativ, ich sag's nochmal so, relativ kurzer Aufenthalt. Was sind schon 70, 80 Jahre gegen die Ewigkeit? Die große Wahrheit ist, auch bei dir werden eines Tages die Heringe aus dem Lebenszelt gezogen. Wo gehst du dann hin und was hast du bis dahin getan? Petrus hat eine Erwartung, die er im 13. Vers noch einmal deutlich zum Ausdruck bringt. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Petrus macht sich keine Illusion zum Thema Gerechtigkeit auf Erden. Er weiß, dass es ungerecht zugeht. Bei seiner letzten Begegnung mit Jesus sagt er ihm, dass Petrus am Ende seines Lebens wahrscheinlich in einem ungerechten Gerichtsverfahren zum Tode verurteilt wird. Die Kirchengeschichte berichtet, dass man die Ehefrau von Petrus absichtlich vor ihm gekreuzigt hat, damit er sie noch leiden und sterben sehen muss. Und als er dann an der Reihe war, habe er darum gebeten, kopfüber gekreuzigt zu werden, weil er es nicht verdiene, so zu sterben wie sein geliebter Herr. Und die Henker haben ihm den Wunsch erfüllt und ihn sozusagen im Kopfstand gekreuzigt. Die Welt war damals ungerecht, der Mann hat nichts Übles getan und sie ist es noch heute. Auch hier in Deutschland. Einige wissen, von was ich rede, weil es in ihrer Stadt passiert ist. Um sich an seiner Frau zu rächen, sprüht ein Mann Bauschaum in Mund der gemeinsamen Kinder, damit sie dran ersticken. Das ist letztes Jahr hier in Deutschland passiert. So ist diese Welt. Die Welt ist krank und kaputt. Und wir können versuchen, nachhaltige Systeme herzustellen. Wir können soziale Systeme ausklügeln und versuchen, Gerechtigkeit vorzuleben. Aber alles, 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 was wir versuchen, Leute, tun wir immer in einer gefallenen Schöpfung, tun wir immer in einem System der Sünde, tun wir, während wir noch selbst Sündhaftigkeit an unserem Körper und in unserer Seele tragen. Der Apostel Paulus drückt das in Römer 7 einmal so aus: Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das streitet gegen Gottes Gesetz in meinem Verstand und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Petrus wartet auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Paulus wartet auf einen neuen Leib. Auf was wartest du? Zum Plan Gottes und hoffentlich auch zu deinem Plan gehört, dass du auf einen neuen Leib, ein neues Leben, einen neuen Himmel und eine neue Erde wartest, so wie Gott es verheißen hat. Und wo es endlich authentische Treue und echte Gerechtigkeit geben wird. Und ich hoffe, dass zu deinem Plan genauso wie zu Gottes Plan gehört, dass du dich im Privaten und in deiner Gemeinde oder vielleicht auch in der Weltmission dafür einsetzt, anderen Menschen von diesem Gott, von dieser Erlösung, von diesem neuen Himmel und dieser neuen Erde zu erzählen. Dass du vielleicht 2022 ganz neu beginnst, den Missionsauftrag ernst zu nehmen. Und dass du so wartest wie Petrus. Nicht auf dem Sofa mit der Chipstüte in der Hand, sondern als Menschenfischer, als Hirte, der bereit ist, sich selbst und das Liebste zu opfern, was er hat, wenn es darum geht, die größte Liebe, die die Erde je gesehen hat, anderen Menschen zu bezeugen. Unser Herr Jesus wird wiederkommen. Die Frage ist, wie er dich und mich dabei vorfinden wird. Amen. Ich möchte noch mit euch beten. Lieber Herr, wir lesen in deinem Wort über Gericht. Wir lesen über Gerechtigkeit, die du herstellst. Wir lesen über eine Erlösung, die die meisten von uns kennenlernen durften, in der wir uns bergen, von der wir Tag für Tag leben. Wir wissen, dass deine Gnade reicht für alle unsere Sündhaftigkeit. Du hast uns erlöst. Und so viele Menschen um uns herum wissen davon nichts. Und ich möchte dich bitten, dass die, die jetzt hier zuhören, dass die für sich nochmal klar machen, wo sie ein Zeugnis sein können. Vielleicht in der eigenen Familie. Vielleicht morgen, wenn es wieder losgeht, an der Uni oder an der Schule oder in der Ausbildung, im Betrieb. Dass es nicht weggeschluckt wird, wenn irgendjemand irgendwas sagt, was man auf die Ewigkeit beziehen könnte, sondern dass mal einfach die Frage gestellt wird, wo willst denn du eigentlich dieses immer und ewig erleben? Lass uns ehrliche, treue Zeugen sein von deiner Gnade. Ohne Angst und Sorge vor dem Gericht, das uns selbst nicht mehr trifft, aber in Sorge und vielleicht auch in einer gewissen Fürsorglichkeit für die Menschen, die um uns herum sind, dass sie diese Gnade noch ergreifen mögen, solange Zeit dafür ist. Du verplemperst die Zeit nicht, sondern du wartest ab, bis du kommst, weil du möchtest, dass Menschen gerettet werden. Hilf uns, dass auch wir unsere Zeit nicht verplempern. Amen.